ARD. SWR 2 Forum.
Unser Thema heute: Hurra, wir leben noch, 100 Jahre Simmel. Am Mikrofon ist Carsten Otte. Seine Bücher wurden rund 75 Millionen Mal verkauft und in 30 Sprachen übertragen. Johannes Mario Simmel gehört bis heute zu den erfolgreichsten Schriftstellern im deutschsprachigen Raum. Seine Romantitel wie »Es muss nicht immer Kaviar sein«, »Der Stoff, aus dem die Träume sind« oder »Hurra, wir leben noch« sind legendär. Warum aber waren seine Werke so beliebt beim Publikum und gar nicht so wohlgelitten in der Literaturkritik? Wie zeitgemäß ist Simmels erzählerische Mischung aus melancholischem Moralismus und literarischem Sentiment? Was ließe sich aus Simmels turbulenter Lebensgeschichte, aber auch aus seiner beeindruckenden Autorenbiografie lernen? Darüber möchte ich diskutieren mit Claudia Graf-Grossmann, Autorin der Simmel-Biografie, die soeben unter dem Titel »Mich wundert, dass ich so fröhlich bin« erschienen ist. Mit dem österreichischen Schriftsteller Michael Kühlmeier, der gerade mit »Das Philosophenschiff« einen Roman über den politischen Terror veröffentlicht hat, und mit Hannes Hintermeier, Feuilletonist und Literaturkritiker bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der jetzt auch ein Nachwort zur Neuauflage des Kaviar-Romans von Simmel geschrieben hat. Beginnen wir doch am Anfang. Johannes Mario Simmel kam am 7. April 1924 im 19. Wiener Gemeindebezirk Döbling zur Welt. Frau Graf-Grossmann, in was für eine Familie, in was für eine Zeit wird das Kind, das später einmal Bestsellerautor werden sollte, hineingeboren?
Ja, die 20er Jahre in Österreich waren natürlich geprägt von den Wirkungen des Ersten Weltkriegs. Österreich hatte auch an der Seite von Deutschland große Sanktionen erlitten und die Wirtschaftslage war nicht gut. Das muss man wirklich sagen. Die Arbeitslosigkeit war sehr hoch und damit einhergehend auch die Unzufriedenheit, die politische im Lande. Die Regierung war zwar sozialistisch, war aber damals schon relativ starken Anfeindungen von rechts, von unzufriedenen Bürgerinnen und Bürgern ausgesetzt. Also es war keine stabile Lage. Es wird ja auch mit Austrofaschismus bezeichnet, die politische Konstellation damals in Österreich. Aber man muss schon feststellen, dass ein gewisser Zukunftsglaube sich wieder breit zu machen schien. Man dachte, dass Österreich die Wirtschaftskrise überwunden hätte und dass jetzt eigentlich alle Zeichen auf grün stehen würden.
Und nun zur Familie Simmel. Was war das für ein Milieu, in dem Simmel aufwuchs?
Also Johannes Mario Simmel und seine Schwester, 4 Jahre jünger, waren Kinder eines liberalen Ehepaars. Ihr Vater Walter war ein Kaufmann, der vor allem für die Holzindustrie tätig war, sehr viel reiste, oft auch in England lebte und ein wirklich sehr offener, kosmopolit denkender Mensch war. Die Mutter Lisa war Lektorin und Schriftstellerin, war auch als Moderedakteurin tätig. Auch sie eine sehr aufgeschlossene Person. Sie ging sehr gerne ins Kino, ins Theater, besuchte Ausstellungen, also kunstsinnig und sehr liberal.
Wie hat der Nationalsozialismus überhaupt an der Krieg diese Familie verändert?
Anfänglich hatte man das Gefühl, dass die Folgen für jüdische Menschen, was Walter Simmel ja war, nicht allzu schlimm werden würden in den 20er Jahren, weil man hoffte natürlich mit der Etablierung der Weimarer Republik, dass sich die Verhältnisse stabilisieren würden und dass die Juden doch mit einigermaßen gutem Sicherheitsbewusstsein leben könnten. Also Vater Walter war ein bekennender Sozialist und wollte auch dazu beitragen, dass eben die Verhältnisse sich in diese Richtung entwickeln. Das war aber natürlich im Nachhinein ein Fehlschluss.
Mit 17 Jahren veröffentlichte Simmel dann seinen ersten Novellenband »Begegnung im Nebel«, der 1947 bei Schollner herauskam. Und neben seinem Job als Dolmetscher der US-Militärregierung schrieb er dann seinen ersten Roman »Mich wundert, dass ich so fröhlich bin«, hieß das Buch. Michael Kühlmeier, Sie sind als Schriftsteller ein Spezialist für historische Stoffe, für Lebenswege, die eng mit der Zeitgeschichte verwoben sind. Inwieweit ist Simmels Werdegang, vor allem seine Anfänge als Autor, denn auch paradigmatisch zu sehen für die Nachkriegszeit?
Na gut, Johannes Mario Simmel hat etwas gemacht, was sehr viele Autoren auch später nach ihm gemacht haben. Er ist gestartet eigentlich im Journalismus. Und es war ja auch oft der Vorwurf gegen ihn, dass man sagt, er hat Kolportageromane geschrieben. Das heißt, ihm war wichtig die Recherche, die war ihm enorm wichtig, die Recherche. Und er hat dann aus diesem recherchierten historischen Hintergrund heraus seine Romane gebaut. Also das war damals nicht unbedingt üblich, vor allen Dingen nach dem Zweiten Weltkrieg, da haben die Autoren mehr, wie soll man sagen, aus so einem rein geistigen, fast esoterischen Hintergrund, der manchmal auch etwas für meine Ohren, für meine Lesegewohnheit manchmal etwas Weinerliches hatte, so praktisch geschrieben. Das hat Johannes Mario Simmel nicht. Aber, und das ist bezeichnend, vor allen Dingen begegnen wir dem in diesem Roman, den ich vielleicht für den besten von ihm halte, ein sehr früher Roman, Das geheime Brot. Es ist ihm gelungen, aus der Recherche, fast journalistischen Recherche der Wirklichkeit heraus, das zu erheben in einen fast märchenhaften Zustand und damit, weil das Märchenhafte in seiner Literatur so eine große Rolle spielt, jedenfalls in diesem Roman, in so etwas Überzeitliches hinein. Und das ist, glaube ich, das große Verdienst auch von ihm, dass das die deutsche Literaturkritik nicht gesehen hat, lange Zeit. Mag natürlich auch daran liegen, dass er dann sehr viele Trivialromane geschrieben hat, aber auch aus einer, meines Erachtens, einer Indolenz und Ignoranz heraus.
Hannes Hintermeier, vielleicht schauen wir uns mal den Inhalt seiner Romane an. Er hat ja über Kriegsgefahr, Geheimdienste, Ökokatastrophen, Neonazis und Genmanipulation geschrieben. Was hat ihn angetrieben? Worum ging es da in seinen Texten?
Ich denke schon, dass er die Welt eigentlich zu einem besseren Ort machen wollte. Ich muss vielleicht vorausschicken, dass ich anders als Herr Köhlmeier sozusagen ein nachholender Leser gewesen bin, weil ich ja als Mitglied der Boomer-Generation Simmel erstmal als Cover wahrgenommen habe. Als ich zu lesen begann, war eine erste große Simmelwelle schon längst im Schwange. Alle hatten den neuen Simmel immer dabei. Und ich habe ihn eigentlich dann für mich erst entdeckt, als ich vor 30 Jahren als junger Journalist, als er eben wieder mit einem Roman durch München zog. Und dann bin ich hin zu ihm und habe mit ihm gesprochen. Und dann habe ich erst die Dimension des Phänomens nochmals begriffen. Und zurück zur Frage, ich würde sagen, es war bei jedem Thema, das er zum Teil gewittert hat, lang vor den anderen. Er hatte dann einen tollen Riecher. Er war eigentlich mit den Romanen immer punktgenau zur Stelle, manchmal sogar zu früh.
Heißt?
Heißt, dass er es früh geschafft hat, sich zu einer eigenen Marke zu entwickeln. Und die Leute wussten, sie kriegen eine Mischung aus, ja, kann man vielleicht Kolportage nennen, aus Unterhaltung, aus brennendem Zeitthema und ein bisschen Liebe war natürlich auch immer dabei.
Vielleicht schauen wir uns mal einen Roman etwas genauer an. Und zwar, ich habe ihn ja auch schon erwähnt, es muss nicht immer Kaviar sein. Da gibt es jetzt eine Neuausgabe. Im Mittelpunkt steht da mit Thomas Liefen, ein Kochfreund und Mitinhaber einer Bank, der unfreiwillig im Dienste diverser Geheimdienste steht. Frau Graf Grossmann, was ist denn das für eine Figur?
Die Figur von Thomas Liefen, die bis heute eigentlich noch ihren Charme verbreitet, die sehr gut gealtert hat, denke ich, stellt in meinen Augen eine ganz typische Figur von Simmel dar. Einerseits ist er eigentlich ein ganz gewöhnlicher Mensch. Er ist Banker, möchte gerne seinem Golfspiel nachgehen, schönen Frauen die Referenz erweisen und wird dann ganz gegen seinen Willen in die Kriegswirren hineingezogen. Und Simmel hat immer wieder solche Figuren geschaffen, die eigentlich gerne gut sein möchten und das Beste geben möchten, aber es wird ihnen verunmöglicht. Meistens sind es dann Mächte, die wegen Machtmissbrauch, beispielsweise politische Mächte, im Falle von Kaviar natürlich war das die Militärsituation des Krieges, die ihn wirklich ganz übel in ihre Fänge gezogen hat. Das wird dann diesen Menschen aus den unterschiedlichsten Gründen sehr schwer gemacht, ihrem idealen Lebensentwurf nachzuleben, aber trotzdem versuchen, anständig zu bleiben, selbst in den schwierigsten Situationen. Und im Falle von Thomas Liefen, der ja unter ganz vielen anderen Begriffen dann mit diesen Agentennamen auftritt, ist es dann meistens so, dass in ganz schwierigen Situationen, wenn gar nichts mehr geht, dann wird gekocht.
Welche Rolle haben denn diese Kochrezepte in dem Buch? Also im Grunde genommen gibt es ja da tatsächlich Anleitungen vom Salatdressing bis hin zum Schmorbraten. War das nun ein Andienen an den Zeitgeist oder vielleicht auch ein Abgesang auf das Wirtschaftswunderland, Herr Hintermeier?
Ich glaube, es geht in die Richtung, wie meine Vorrednerin es skizziert hat, es geht darum, dass Kochen sozusagen eine Friedenstechnik ist. Er bringt die Leute an einen Tisch und wer an einem Tisch sitzt, zusammen isst und trinkt, neigt eher dazu, nicht die Waffe zu ziehen, sondern erstmal die Lage zu klären. Und insofern, aus dem Zeitgeist heraus fällt mir immer Vico Toriani ein, aus dieser Zeit, der ja Rezepte gesungen hat sogar. Also das war sicher mehr im Schwange, hat sicher auch mit dem sozusagen nach dem langen Hungern und im Wirtschaftswunder mit der großen Fresswelle zu tun, dass man wieder einfach, sofern man die Mittel hatte, ungehemmt schlemmen konnte und es auch viele neue Rezepteinflüsse aus aller Welt gab. Es war ja die Zeit, wo neue Sachen dann nach Deutschland kamen, neue Gemüsesorten, die man vorher nicht kannte, etc.
Ich finde, das haben Sie sehr schön gesagt, dass Kochen so ein Friedensprojekt eigentlich ist. Es hat mich immer erinnert bei dem Roman, wenn wir Fangen spielten. Ich weiß, das war schon nicht überall so. Gibt es in Wien, sagt man dazu, der Leo. Das ist, wenn man irgendwo an einem Baum steht, dann kann einem nichts geschehen dort. Und genau wie halt beim, wenn jemand zum Tode verurteilt wird, er noch sowas wie eine Henkersmahlzeit zu, dass man ihm zusteht, ist das Kochen und das Essen ein Augenblick, wo einem nichts, sagen wir in einem metaphorischen Sinn, einem nichts geschehen kann, wo man außerhalb der Welt ist. Und das finde ich ein wunderbarer satirischer Einfall in diesem Roman, wie natürlich der ganze Roman wunderbar satirisch ist. Ich habe mir gedacht, der Untertitel lautet ja die tolldreisten Abenteuer und auserlesene Kochrezepte des Geheimagenten Widerwillen Thomas Lieven.
Genau.
Und diese tolldreisten, das hat mich erinnert, als erste Assoziation hatte ich natürlich den Balzac. Und der Balzac war ja auch einer, der minutiös die Gegenwartssituation geschildert hat. Also ganz ähnlich in diesem Falle wie der Simmel. Also solche Parallelen ließen sich ziehen, auch deswegen, weil der Balzac ja über lange Zeit hinweg auch einfach um Geld zu verdienen ganz triviale Heftchenromane, würde man heute sagen, geschrieben hat.
Ich musste bei diesem Untertitel ja an den Simplizismus denken, als Wanderer auch, ja, durch kriegsversehrte Welten, der im Grunde genommen auch mit satirischem Blick auf all das Grauen schaut. Frau Graf Grossmann, mal abgesehen von diesen Strukturelementen, die wir gerade schon angesprochen haben, inwieweit, und Sie haben das ja auch alles recherchiert, haben denn eigene Erfahrungen und nicht zuletzt auch familiäre Erlebnisse Eingang gefunden in Simmels Prosa?
Der Kampf gegen Machtmissbrauch, gegen politischen oder wirtschaftlichen Druck auf die Bevölkerung, die gehört zu seiner DNA. Und wenn man seinen persönlichen Werdegang anschaut, er hat ja das nicht so direkt jeweils erzählt, was ihn dazu gebracht hat, diesen viszeralen Hass auf, vor allem auch auf die Nationalsozialismen, sein ganzes Leben mit sich zu tragen. Und die glückliche Kindheit, die Simmel erlebt hat in Wien, die fand ein brutales Ende mit dem Anschluss von Österreich an Nazi-Deutschland im März 1938. Und von einem Tag auf den anderen wurde dieser Familie denn der Boden unter den Füßen weggezogen. Der Vater als Jude musste blitzartig fliehen, gelang dann unter abenteuerlichen Reisen nach England und blieb auch dort. Und Mutter Lisa musste erst einmal den Nachweis erbringen, dass sie selber arischen Ursprungs ist, konnte aber natürlich, da die Kinder eben Kinder ihres Walter waren, als Jude, waren sie Mischlinge ersten Grades geworden. Von einem Tag auf den anderen wurden sie so zu Menschen eigentlich zweiter Klasse. Und das hatte anfänglich nicht allzu einschneidende Folgen, vor allem Schikanen in der Schule, die ihnen zusetzten, oder Drangsalierungen durch Kameraden, weil sie ja einen Vater hatten, der Jude war, und damit konnte man sie hänseln. Aber so ab 1941, 1942 wurde es dann wirklich bedrohlich, weil Mischlinge ersten Grades akut gefährdet waren. Zu Ende des Krieges sogar zog man sie ein für Zwangsarbeiten. Und die Mutter hatte also ganz große Probleme, dass sie die Familie unbeschadet durch den Krieg brachte.
Was mich nur interessieren würde, das haben Sie mir noch nicht erzählt, inwieweit diese Erlebnisse auch Eingang gefunden haben in Simmels Prosa.
Die fanden ziemlich direkten Eingang, auch wenn er sich Mühe gegeben hat, das ein bisschen zu verfremden. Also gerade beispielsweise im Roman "Und Jimmy ging zum Regenbogen", das ist für mich ein Schlüsselroman. Er führt uns auf eine falsche Fährte. Er sagt nämlich im Vorwort, dass es eine Geschichte sei, die in einer westdeutschen Stadt geschehen sei. Und um die Menschen zu schützen, hätte er das nach Wien verlegt. Das ist aber eigentlich die eigene Geschichte von diesem Sohn, der als Mischling ersten Grades dann den größten Repressalien ausgesetzt ist in der Schule. Und die Mutter wird dann im Roman zu einem ganz drastischen Schritt gebracht. Sie muss eigentlich versuchen, die Vaterschaft des Vaters abzustreiten, um ihren Sohn zu schützen. Also sie stellt sich dann selber als eine Person minderer Moral dar, damit sie belegen kann, dass die Kinder ja eigentlich von einem arischen Mann stammen. Und Simmel hat nie öffentlich gesagt, dass das seine eigene Geschichte ist. Die ist wirklich so geschehen. Also seine Mutter hat zwischen 1942 und 1944 einen erbitterten Rechtsstreit geführt mit dem Ziel, möglichst Zeit zu gewinnen, damit die Kinder unbeschadet den Krieg überstehen würden.
Simmel wird dann Bestsellerautor, hat ein eigenes turbulentes Leben. Er war dann, das kann man sagen, bis in die 1980er Jahre hinein ein Autor für Millionen. Die Auflagen sind ja Legende. Heute ist er bei der jüngeren Generation kaum mehr bekannt, Herr Hintermeier. Woran mag das liegen?
Ja, die jüngere Generation kennt ja auch Helmut Kohl nicht mehr und manche wissen nicht, wer Adolf Hitler war. Das ist natürlich jetzt eine sehr tiefgründige Frage. Er ist lange tot und er ist schon lange im Grunde auch am Ende, in der Schlusskurve seiner Laufbahn, wie man im Sport sagt, war er ja nicht mehr so ganz so erfolgreich. Er hat zwar gekämpft bis zum Schluss, aber dass die Jugend den nicht mehr kennt, das wundert mich überhaupt nicht. Also das Interessante ist, hätte er uns heute was zu sagen, davon gehe ich mit Sicherheit aus. Und zweitens gibt es sowas wie ein Simmel heute wieder. Und man muss es auch beherrschen, das Handwerk. Und Simmel hat es halt schon beherrscht. Und wenn wir noch mal kurz zu dieser Agentengeschichte zurückgehen, die kam ja aus einer Recherche der Illustrierten Quick. Da saß irgendwo in Landsberg angeblich ein Verbrecher ein und den hat ein Quick-Kollege interviewt und der hätte ihm diese ganzen Geschichten aufgetischt. Die Quellenlage war sozusagen immer journalistisch unterfüttert. Und da sind wir wieder bei der eingangs erwähnten Recherche. Da war er schon immer sehr, sehr gut. Auch was sozusagen das Wiedererstarken oder Wiederkommen des Antisemitismus oder nationalsozialistischer Sympathien angeht, das hat er sehr früh gemerkt. Und das ehrt ihn, finde ich, aus heutiger Sicht immer noch wahnsinnig. Es gibt eine tolle Anekdote, die der Dirk Stehrmann in einem seiner Bücher erzählt, also der berühmteste Deutsche Österreichs. Und er sagt, der Simmel sei vom Flughafen Schwechat zum ORF auf den Kahlenberg gefahren und habe auf dieser Strecke, ich habe es nachgeschaut, es sind 22 Kilometer, 5-mal das Taxi wechseln müssen, weil jedes Mal ein Antisemit am Steuer saß.
Das verschlägt selbst Michael Köhlmeier die Sprache.
Das ist der uralte Witz, wo der Jude am Münchner Bahnhof steht und jeden fragt, ob er ein Antisemit sei und alle sagen, um Gottes Willen nein. Und erst der Vierte sagt, ja, selbstverständlich. Und dann sagt er, endlich ein ehrlicher Mann, dem ich mein Gepäck überantworten kann, weil ich aufs Klo muss. Ne? Aber was ja interessant ist, also wenn man sagt, warum die heutige Jugend ihn nicht mehr liest, jetzt abgesehen davon natürlich, dass wir alten Säcke uns immer seit Sokrates uns beklagen darüber, dass die Jugend schlecht ist, ist natürlich eine andere Frage, die sich anschließt. Dem ganzen schreibenden Leben des Johannes Mario Simmel, da war er begleitet hindurch mit eigentlich von der hohen Kritik schlechten Beurteilungen. Die Kritiker haben ihn eigentlich immer schlecht beurteilt. Das heißt, im kollektiven Erinnern ist der Johannes Mario Simmel ein Trivialautor, den man nicht unbedingt lesen muss. Also jetzt, während er gelebt hat, haben wir natürlich massenhaft gelesen, aber er gehört nicht jetzt so in den großen Koffer, wo man sagt, das musst du unbedingt lesen. Und daraus ergibt sich meine andere Frage. Natürlich, warum hat die deutsche Literaturkritik vornehmlich diesen Mann dermaßen niedergemacht, über alle Jahre hinweg und erst relativ spät und dann so in einem Akt von obergescheiter Wiedergutmachung hat man dann angefangen, ihn ein bisschen zu loben.
Also
warum ist das geschehen?
Ja, das ist eine gute Frage. Marcel Reich-Ranicki hat dann relativ spät von einem fabelhaften Blick für Themen, Probleme und Motive gesprochen, die der Simmel gehabt habe. Aber in der Tat, er wurde als, ein paar Zitate kann ich ja jetzt bringen, Bestseller-Mechaniker herabgewürdigt. Allerdings gab es auch andere Stimmen, das müssen wir sagen. Stefan Heim zum Beispiel, sein Schriftstellerkollege, nannte Simmel einen Balzac unserer Zeit. Also da ist der Balzac wieder, Herr Köhlmeier. Aber vielleicht geben wir das mal...
Ein Schriftstellerkollege.
Wohl wahr, wohl
wahr. Nicht ein Kritiker.
Wohl wahr. Vielleicht geben wir die Frage mal an Herrn Hintermeier weiter. Wie erklären Sie sich, dass er bei der Kritik so schlecht weggekommen ist? Lag es an seinem großen Erfolg?
Ja, Erfolg, das hat er ja selbst immer gesagt, macht einen a priori verdächtig bei der Literaturkritik, weil es immer sozusagen mitschwingt, das kann ja nichts sein, wenn es so viele lesen. Ich glaube, es gab viele Jahrzehnte einfach, das gibt es in Spurenelementen auch heute noch, eine Abneigung gegen Genre-Literatur. Wir sind jetzt inmitten einer, weiß nicht, 15 Jahre anhaltenden Krimi-Welle und es gibt noch immer Literaturkritiker, die die Finger davon lassen, in völliger Verkennung dessen, was in diesem Genre sich alles massiv verändert hat und welche tolle Literatur dort geschrieben wird. Und bei Simmel war halt der Aufkleber, wie bereits erwähnt, Kolportage. Ja, muss man, das ist bäh, das liest man nicht. Der Ulrich Greiner hat nach diesem Rettungsversuch damals in der FAZ sofort eingeworfen, lobt mir den Simmel nicht zu sehr. Ja, also um Gottes Willen. Natürlich hält es sozusagen, ich denke, den literarischen Vergleich Also vom Sprachlichen her mit Balzac, da würde er wahrscheinlich den Kürzeren ziehen und mit den ganz Großen auch. Aber ihn selbst hat das ja überhaupt nie irritiert. Er hat ja nie so getan, als würde er im Fahrwasser von den ganz Großen schreiben, sondern sein Marschgepäck war ja ganz klar überschaubar. Er wollte die Leute erreichen. Und das hat er natürlich im Journalismus erstmal geprobt und dann in der Romanform im Grunde perfektioniert.
Ich kann mich erinnern, dass man über den Balzac genau das Gleiche gesagt hat. Dass man gesagt hat, die vielen Kolportage-Romane, diese Trivialliteratur, die er geschrieben hat, vor unter X-Pseudonymen, die haben seinen Stil so ruiniert, dass man den Balzac mit Höchstgeschwindigkeit lesen muss, damit man nicht auf die einzelnen Sätze eingehen kann. Aber ich kann mich erinnern, und das denke ich mir, ich hatte ein einziges Gespräch mit Johannes Mario Simmel, und zwar ein wirklich sagenhaftes Gespräch am Telefon über 3,5 Stunden. Aber das hat eine bestimmte Bewandtnis gehabt. Aber ich glaube, was ihn ganz besonders und zutiefst gekränkt hat, und wo ich mir gedacht habe, das ist das perfideste Ausgedachte der Literaturkritik, dass man ihn in denselben Korb geworfen hat wie Konsalik. Und das war damals ja auch so, hat man gesagt, Simmel und Konsalik, das sind die Großschreiber, die eigentlich nichts wert sind. Und dass das irgendwie jemals geschehen konnte, dass man diese beiden politisch so entgegengesetzten Autoren, in jeder Hinsicht entgegengesetzte Autoren, zusammengeführt hat, ich glaube, das war die größte Kränkung, die man ihm antun konnte.
Vielleicht sprechen wir mal über die literarischen Qualitäten. Was zeichnet seine literarische Handschrift aus? Was sind seine Stilmittel? Worin besteht seine literarische Kunst, Frau Graf Grossmann? Liegt es vielleicht vor allem darin, die Handlung durch Dialoge voranzutreiben?
Also er hat sich sehr viel ausgedacht um seine doch relativ sperrigen Stoffe. Wir haben darüber gesprochen, es geht um Antisemitismus, um Rassismus, um Umweltzerstörung, um diese schwierigen Stoffe so zu verpacken. Er hat das auch explizit als Verpackung bezeichnet, dass man da einfach nicht mehr nicht lesen kann. Also er hat sich enorme Mühe gegeben, dass er Figuren geschaffen hat, die eben die Handlung vorantreiben. Und er hat das auch sehr geschickt gemacht. Er hat mit Vor- und Rückblenden gearbeitet. Da war natürlich auch der Drehbuchautor, der Erfahrene, der ihm quasi über die eigene Schulter geguckt hat. Er hat immer auch daran gedacht, dass man das verfilmen müsste. Und er hat einfach gemerkt, das funktioniert. Er war auch ganz stolz darauf, man kann nicht den Inhalt, seine Message eigentlich von der Verpackung trennen. Das ist ein Eines. Und er war sehr stolz darauf, dass die Menschen das dann eigentlich als Ganzes lesen mussten.
Jan Feddersen hat in seinem Nachruf, als Simmel gestorben war, geschrieben, dass seine Prosawerke im Grunde genommen zu Büchern geronnene Filme seien. Herr Hintermeier, stimmt das?
Da muss ich gestehen, dass ich die Verfilmungen zu wenig kenne.
Ja, die Prosa selbst.
Die Prosa selbst ist in der Tat, das merkt man, auf Tempo hingeschrieben. Es ist, wie schon erwähnt, gibt es viele schnelle Dialoge, die einfach Tempo machen. Und er arbeitet jetzt nicht so, wie man es heute gewohnt ist, so mit brutalsten Cliffhangern, also dass zu jedem Kapitelende der Zwang zum Umblättern besteht. Das ist noch eine andere Technik. Er kommt nicht aus dieser uns heute so geläufigen amerikanischen Thriller-Schule. Das Ganze hat auch Girlanden und schweift ab. Und gerade wie beim Kaviar-Roman hat es ja so Züge tatsächlich des Schelmen-Romans. Also er selber kommt aus einer ganz anderen Tradition und die ist uns vielleicht in diesem Genre heute gar nicht mehr so geläufig. Aber sagen wir mal, das blöde Wort süffig zu verwenden, ist sicher nicht verkehrt. Also man liest es so weg. Und das ist eine Kunst, die nicht jeder beherrscht, wie man weiß, die aber dort auch ihren Platz hat, wo Simmel war.
Simmel selbst sagt ja einmal, ich sehe mich, das ist jetzt hochfahrend genug, also das ist das Zitat, in der Gegend von Falada, Graham Greene oder Simenon. Herr Köhlmeier, hat er sich da richtig verortet?
Ich glaube schon, ja. Also die drei sind großartige Autoren, besonders der Simenon, oder? Aber Sie haben das vorhin sehr richtig gesagt, ob es daran liegt, dass er so sehr mit Dialogen arbeitet. Und nichts hält dann ja beim Lesen mehr, als wenn ich sehe vor mir, meinem geistigen Auge, wie Leute miteinander reden. Leider Gottes, in der deutschsprachigen Literatur oder Literaturkritik oder Rezeption hat sich herausgebildet irgendwie, dass wenn viel geredet wird, muss man vorsichtig sein, könnte es trivial sein. Das würde man niemals auf die Idee kommen, dem Dostojewski vorzuwerfen, bei dem ist ja immer so ein Kapitel beginnt, dass zwei oder drei Leute irgendwie zusammensitzen und von dort weg reden sie. Ich weiß nicht, woher dieses Misstrauen kommt, dass man viele Dialoge verwendet in der Prosa. Ich liebe das zum Beispiel. Bei Simenon ist es sehr verbreitet, natürlich auch bei Graham Greene. Also ich finde, so hochgegriffen ist es vom Simmel nicht. Ich meine, etliche Romane kann man vielleicht ausnehmen, aber sind wir doch so gnädig und so gerecht, dass wir die besten Romane nur besprechen. So abwegig ist es nicht, dass er sich selbst in diese Reihe stellt, glaube ich.
Mit welchem Simmel-Roman sollte man denn anfangen, wenn man noch keinen gelesen hat?
Also, wenn ich schon den Mund offen habe, dann sage ich ganz einfach mit dem Roman, ein sehr früher Roman, Das geheime Brot. Da bin ich überzeugt, wenn ich da einige Sätze rausnehme und Leuten zum Lesen gebe, die keine Ahnung haben, von wem was ist, und sage, ist das Thomas Bernhard oder ist das Johannes Mario Simmel, würden sie alle herzlich auflachen und würden sagen, natürlich ist das Thomas Bernhard. Also das ist, da begegnen wir einem Simmel in höchster literarischer Form und eben nicht als Kolportage, wo er wirklich nicht die Vorgänge in der Weltgeschichte zur Hauptsache macht, sondern die bilden die Kulisse weit hinten und vorne sind eben die Personen, die da drin leben. Ich finde es einen ganz besonders wunderbaren Roman, eben auch deswegen, weil er diese schwierige Kurve schafft, das Ganze nicht ins Metaphorische zu heben, sondern ins Märchenhafte.
Das geheime Brot ist auch wirklich einer meiner Favoriten. Das zeigt einen Simmel, wie wir ihn später eigentlich nicht mehr so sehen, denke ich. Dieses leicht Surreale auch, das er aufscheinen lässt. Immer so ein bisschen märchenhaft, wir haben das schon gesehen. Er wollte noch nicht alles sagen, wie es ist. Das finde ich, das ist in den späteren Romanen, so ab 1987 beispielsweise, wusste er, wie es ist und er wurde immer moralisierender. Und das ist er bei den frühen Romanen noch nicht.
Ich habe rein zufällig jetzt, erst vor wenigen Tagen, Wolfszeit, Deutschland und die Deutschen 1945 bis 1955, ein Sachbuch gelesen von Harald Jähner, der hat den Preis der Buchmesse in Leipzig gewonnen. Und wenn Sie das parallel dazu lesen, und dort plötzlich beim Jähner in diesem Sachbuch drin die Realität sehen, die nackte Realität, die nicht erzählt wird im Sinne eines Romans. Und dann das geheime Brot lesen. Etwas sehr Merkwürdiges geschieht da. Nämlich, ich werde nicht zusätzliche Informationen zu dem Roman Das geheime Brot, um das besser zu verstehen, sondern umgekehrt. Ich verstehe dieses Sachbuch besser, wenn ich den Roman gelesen habe. Und das ist ein hohes Lob für einen Roman, wenn er uns die Wirklichkeit besser erklären kann als die Wirklichkeit selbst.
Da würde ich zustimmen und ich denke auch, dass diese frühen Sachen, die könnte man auch in einer Ausstellung sozusagen, also im metaphorischen Sinn an die Wand hängen. Das ist Doku-Fiction und wie meine Vorrednerin sagte, ist es tatsächlich, also die späten Romane, da müsste man eigentlich abraten aus heutiger Sicht. Er war dann in den 90ern, ich habe ihn zweimal getroffen und interviewt, er war sehr angegriffen von der Welt. Ja. Er hatte in seinem Münchner Hotel einen Stapel des Suhrkamp-Bändchens von Ulrich Horstmann, das Untier dabei, also eine Apokalypse und ein Abgesang auf die Menschheit und das hat er als Giveaway sozusagen verteilt. Jeder, der bei ihm war, kriegte das zum Abschied. Und er war wahnsinnig pessimistisch, was die Zukunft angeht. Und das ist ja in den frühen Romanen gar nicht so. Da ist er nur, wenn es was extremst Negatives gibt, dann ist es dieser Hass auf den Nationalsozialismus. Aber ansonsten ist es ja dieses Hurra, ja. Also jetzt geht's auf, ja. Und das hat mir immer imponiert, dass er auch nach diesem literarischen Beginn, der dann nicht so ganz geklappt hat, also er ist nicht dann der große, ernsthafte Superstar des Literaturbetriebs geworden, sondern er ist in den Journalismus gegangen, hat da sein Handwerk gepflegt, hat unfassbar viel geschrieben für die Illustrierten, war bald der bestbezahlte deutsche Journalist und ist einen anderen Weg gegangen. Das ist immer schwierig, diesen Weg zu gehen, sozusagen den Boulevard zu bestreiten, als zu sagen, ja, also ich bin jetzt hier ganz oben im Elysium. Und das habe ich an ihm bewundert, muss ich sagen.
Jetzt könnte man vielleicht das mal auch von der anderen Seite sehen. Wenn man zurückblickt in die 70er Jahre, da gab es den Begriff Literatur als moralische Anstalt. Und da denkt man vielleicht zunächst einmal an Böll und Grass, aber vielleicht eben auch an Simmel. Mein Eindruck ist, die zeitgenössische Literatur ist ja in gewisser Weise auch übermoralisch geworden. Könnte das nicht ein Anknüpfungspunkt sein, sich für den Moralisten Simmel zu interessieren? Oder anders gefragt, was würde Simmel vielleicht von den Aktionen der letzten Generation halten, Frau Graf-Grossmann?
Also ich habe seine Zeitgenossen soweit möglich befragt zu diesen Themen. Und damals war ja die Klimajugend in ihren ersten Zügen quasi. Also sie haben sich noch nicht angeklebt, sondern sie saßen am Freitag mit einem Plakat vor ihrer Schule. Und mir wurde mehrfach gesagt, er wäre begeistert gewesen über diese Jungen, die sich da einsetzen für einen besseren Planeten. Und er hätte sie sicher auch unterstützt. Was er dann zu den Menschen gesagt hätte, die anderen quasi die Durchfahrt verwehren und sich ankleben, das weiß ich nicht. Vermutlich hätte er als Autofan, wäre da nicht so begeistert gewesen. Aber was ihn ganz bestimmt gefreut hätte, ist, dass eine junge Generation sich meldet, aktiv wird und versucht, Einfluss zu nehmen.
Michael Köhlmeier, Sie haben mal geschrieben, Simmel habe den Konjunktiv zum Grundbaustein seiner Weltanschauung gemacht. Was heißt das?
Das schien mir sehr wichtig und scheint mir sehr wichtig zu sein. Ich meine, er hat geschrieben, begonnen zu schreiben an einem Nullpunkt der Gesellschaft. Also was natürlich nicht nur heißt, dass sich dort eine riesengroße Depression und Verzagtheit ausbreitet. Meine Mutter, die war als junge Frau in München und sie hat mir also nach dem Krieg und sie hat mir erzählt, es sei nie in ihrem Leben so glücklich gewesen wie damals, wenn sie über die Mauerkronen der zerstörten Häuser balanciert sei. Einfach deswegen, weil alles, was ist, am Ende war und eigentlich die Welt nur aus dem bestanden hat, was möglich ist. Also die Möglichkeitsform der Konjunktiv. Es könnte sein. Da hat Johannes Mario Simmel in seinen frühen Romanen, eben besonders eben im Geheimen Brot, dort hat er den Roman des Konjunktivs geschrieben, wo man sagt, es hätte erstens einmal anders sein können, den Konjunktiv in der Zeit zurück. Es gibt kein Schicksal, das also zwingend ist, dem wir ausgeliefert ist. Wir machen unsere Welt selbst. Es hätte damals anders sein können. Und vor allen Dingen, jetzt tritt der Konjunktiv in die Startlöcher. Von jetzt an gilt nur noch, was könnte sein und nicht was ist, weil es war nichts mehr. Und ich kenne keinen Roman, weder von dem mir hochgeachteten Heinrich Böll, noch von mir weniger hochgeachteten Günter Grass, der das so deutlich und so erhebend auch im Herzen. Der Roman hat mich so erhoben, wo alles ist kaputt. Und da gibt es einen Mann, der in einem so Übermaß gut ist, der sich darüber wundert, der sagt, der hat gewusst, dass die Welt verrückt ist, aber dass sie so verrückt ist, dass ihm jemand hilft, sein Haus aufzubauen, das hätte er nicht gedacht. Und das sagt jemand, nachdem praktisch die ganze Welt und alle Häuser kaputt gemacht worden sind. Das ist ein Roman des Konjunktivs. Und der hat in mir allein deswegen so warme Gefühle ausgelöst.
Ja, darf ich vielleicht noch ergänzen, weil jetzt die Namen zweimal gefallen sind, Böll und Grass. Herr Otte, Sie haben es auch erwähnt, in dieser Zeit standen die, das waren ja die Dominatoren der damals schon erfundenen Bestsellerliste.
Ja.
Und tatsächlich, das wäre eigentlich nochmal eine Betrachtung wert, zu sagen, wie kann das denn sein? Von was reden wir da? Wir haben entweder Grass oder Böll oder Simmel auf Platz 1 gehabt. Das waren ja lauter deutsche Autoren und in diesem Ranking ist heute Grass als Nobelpreisträger vorne dran und Böll und dann kommt irgendwann aus heutiger Sicht der Simmel. Vielleicht muss man da nochmal neu drauf schauen.
Es gibt ein Thema, über das wir noch nicht gesprochen haben, Simmel und die Frauen. Ich glaube, das ist ganz wichtig und zwar sowohl in seiner Lebensgeschichte als auch in seinen Büchern. Beginnen wir doch mit den Romanen. Herr Hintermeier, Sie haben mal geschrieben, Simmels Frauenbild ist erheblich in die Jahre gekommen. Inwiefern?
Naja,
jetzt stöhnen Sie.
Da müsste ich jetzt die ganzen Klischees wieder geben, mit denen er seine rasanten, kurvigen Blondinen und, ich weiß gar nicht, vollbusig und was sie halt alles sind. Ja, also das ist schon aus heutiger Sicht, das wäre absolut, da müsste man schon so gelassen sein wie die Boomer, die das noch ertragen. Aber ob die nachgeborenen jungen Frauen das aushalten würden, weiß ich nicht. Es ist relativ harmlos.
Tatsache war, Johannes Mario Simmel hat ein ganz inniges Verhältnis und sagen wir mal auf unterschiedlichsten Ebenen zu Frauen geführt. Das habe ich erst in Ihrer Biografie, Frau Graf Rossmann, so richtig erfahren. Er hatte beeindruckende Freundschaften mit Marlene Dietrich und Iris Berben. Ja. Vor allem, die Iris Berben hat ja auch ein wirklich berührendes Vorwort zu ihrer Biografie beigesteuert. Jetzt mal etwas ins Blau gesprochen, aber was hat den Mann so attraktiv gemacht, Frau Graf Rossmann?
Also es war sicher nicht sein Aussehen, das hat er auch als erster immer gesagt, er sei kein Marlon Brando, gar nicht. Also es war sicher seine scheu, denke ich. Auf der einen Seite, er war jemand, der sehr höflich und auch schüchtern war. Er war natürlich ein Gentleman der alten Schule, der reihenweise riesige Rosensträuße verteilt hat, im übertragenen und im wirklichen Sinn. Da gibt es ganz köstliche Anekdoten, dass beide Arme waren nicht groß genug, damit er die Rosen halten konnte, die er übergeben wollte. Und ich finde, das ist ein schönes Bild für sein Verhältnis zu den Frauen. Er hat sie schon verehrt. Also vor allem natürlich, wenn sie schön und attraktiv und sehr intelligent waren. Ein Freund hat sogar gesagt, Simmel sei auf seine Weise eine Art Feminist gewesen, was überraschen mag auf den ersten Blick, aber er hat schon Figuren geschaffen in seinen Romanen, die durchaus selbstständig und emanzipiert sind, für die damalige Zeit natürlich. Und er hat die Frauen wirklich verehrt. Und gerade beispielsweise die Telefonate mit Marlene Dietrich, da war er auch sehr stolz drauf, hat oft davon erzählt. Und sie war ja eine Frau, die äußerst hohe Ansprüche gestellt hat an ihre Telefonpartner. Wenn sie gelangweilt haben, dann hat sie das Gespräch sofort beendet. Und er hat es offenbar geschafft, so eine Art Scheherazade, männliche Scheherazade, sie bei der Stange zu halten. Und sie haben sich also jahrelang sehr oft nächtens telefoniert.
Sie haben auch diese Anekdote in Ihrem Buch erzählt, dass Marlene Dietrich, als sie zum ersten Mal den Simmel angerufen hat, er nur gesagt hat, sie meldete sich, hier ist Marlene Dietrich, und er hat sich gesagt, ja, und hier ist Mao Zedong, und hat aufgelegt. Das muss man sich mal vorstellen. Aber Marlene Dietrich ist dran geblieben und hat ihn dann gleich nochmal angerufen. Meine Arbeitskleidung war der Smoking, hat Simmel mal in einem Interview gesagt. Für mich ist es faszinierend, auch als Nachgeborenen, der Simmel relativ spät entdeckt hat, dass es hier ein Autor war, der, sagen wir mal, sowohl Moralist als auch Genussmensch war. Ist das eine Kombination, die es viel zu wenig gibt, so im deutschen Literaturbetrieb? Was meinen Sie, Herr Hintermeyer?
Naja, also dieses Role Model, das Simmel da angeboten hat mit Rolls Royce und nur in 7-Sterne-Hotels am Zürichsee und gleichzeitig aber SPD-Parteigänger und Sozialist, ist halt, ja, aber es ist natürlich bunt und vielfältig, und ich finde auch, dass er Züge eines Feministen tatsächlich hatte. Ob man heute noch in einem snobistischen Sinn so leben kann, man braucht auch das nötige Kleingeld dafür, um diese Rosensträuße und den Rolls Royce und die 2.000-Euro-Weine zu finanzieren. Und er hatte das halt auch, weil er halt wahnsinnig viel Geld mit seinen Romanen verdient hat. Aber da müsste man jetzt unseren Heroen nachfragen, ob die ähnlich sozusagen finanziell gut aufgestellt sind. Ich wollte zu den Frauen noch sagen, als ich ihn kennenlernte, war seine Ehefrau Lulu verstorben. Und er erzählte bei dem Interview ununterbrochen von ihr. Und er weinte dabei. Und das hat mich sehr berührt, weil er sagt, sie ist da, ich spreche jeden Tag mit ihr, was soll ich sonst tun? Also ich würde sagen, er war auf alle Fälle ein großer Liebender. Ja.
Er hat ja seine Frau unter dramatischen Umständen verlassen, ist dann nach Monte Carlo gegangen, um nochmal eine Affäre oder dann auch eine Ehe zu beginnen mit seiner Jugendliebe, ist dann aber relativ spät wieder zu seiner Ehefrau zurückgekehrt. Inwieweit, und es hat ihn sehr viel Geld gekostet im Übrigen, das hat er auch selbst in Interviews erzählt, inwieweit hat das sozusagen auch seine Autorenkarriere beeinflusst, Frau Graf-Grossmann?
Ja, seine persönlichen Schicksale haben seine Romane immer beeinflusst, vor allem eben in der Verpackung, die er dann seinen Figuren mitgab auf den Weg. Und gerade die Lulu, die taucht nach ihrem Tod immer wieder auf, schemenhaft in seinen Romanen, manchmal ganz direkt, indem er eine Figur praktisch wie sie benennt, eine Linda beispielsweise, oder indem er seitenweise Reminiszenzen an ihre Begegnung und an ihre gemeinsame Zeit breitwalzt, muss man fast sagen. Also es wird dann manchmal fast ein bisschen peinlich, wie sehr er in die Introspektion geht und immer wieder über diese Beziehung nachdenkt in seinen Romanen. Aber das hat ihn nicht mehr verlassen seit seines Lebens. Die Lulu, die war sehr präsent. Ich habe auch gehört, dass er beispielsweise nach einem Telefonat wie mit Ihnen, Herr Hintermeyer, oder auch nach einem Gespräch sonst immer sagte, das muss ich jetzt gleich meiner Lulu erzählen. Also sie ist wieder auferstanden, natürlich in immaterieller Form. Das war dann schon ein bisschen seltsam, finde ich.
Simmel hat sich ja oft mit Don Quixote verglichen, und am Ende des Lebens hat er gesagt, ich habe in Wasser geschrieben und in den Wind gesprochen. Herr Kühlmeier, hat er das?
Na, wie man das halt auslegt. Nicht? Also zeitlebens in Wasser schreiben heißt, die nächste Welle wischt's weg und der Wind bläst's weg. Also was seine Zeit betrifft, war das natürlich nicht der Fall, oder? Ich hoffe nicht, dass es heute so ist, aber das würde auch andere Autoren auch mit betreffen. Dass er ein Mann war, wo er sagt, ich habe eben meine Arbeit im Smoking getan, ich habe in 5-Stern-Hotels oder 7-Stern-Hotels, ich weiß gar nicht, wo es eines gibt, ein 7-Stern-Hotel, da ist er untergekommen, hat also in Monte Carlo natürlich in einem Hotel gelebt, hat ein Leben geführt, wie damals die Illustrierten einem Gunter Sachs zugestanden haben, einem Schriftsteller. Und die Schriftsteller, vor allen Dingen in Deutschland, die hat man ja gesehen, so in der romantischen Tradition. Also das ist so wie beim Spitzweg, der steht so da oder er sitzt in seiner Stube, hat den Schirm aufgespannt und von oben tropft es rein. Diesem Bild hat er absolut widersprochen. Und mir erschien jetzt auch ganz typisch, wenn er selber gesagt hat, was ihm die Scheidung oder seine Frauen gekostet haben, dann denkt man sich doch im Feuilleton, bitte red wenigstens nicht darüber. Oder also, dass dann auch noch das Geld mit reinspielt und das Geld eine große Rolle für ihn gespielt hat. Ich glaube, das hat das Feuilleton, ich glaube, das sind wir an dem Punkt, wo man weiß, das Feuilleton hat ihm das nicht verziehen. Absolut nicht. Und wenn, dann müsste irgendwo ein riesengroßer Absturz gefolgt sein. Also der Dichter hat irgendwo ein armes oder zumindest tragisches Leben zu führen.
Mir scheint, dass die Leserinnen und Leser ihm das überhaupt nicht übel genommen haben. Das finde ich schon noch interessant. Sie konnten sich mit ihm ein bisschen identifizieren und haben diesen Widerspruch klaglos hingenommen.
Am Ende seiner Laufbahn hat Simmel, Sie haben das mal zusammengezählt, Herr Hintermeier, gut 30 Romane, ein Theaterstück, 3 Dutzend Drehbücher und hunderte von Zeitungsartikeln verfasst. Vielleicht zum Schluss, was bleibt von Johannes Mario Simmel, Herr Hintermeier?
Also ich habe ihn, als ich ihn erlebt habe, als, wie soll man sagen, er war nicht zufrieden mit der Bilanz seines Lebens. Und das sehe ich eigentlich anders. Er hat eigentlich alles Recht der Welt, mit dem zufrieden sein, was er da hingestellt hat als Werk. Es ist, wie Herr Köhlmeier sagt, man muss nicht alle 30 Romane kennen, aber ein paar gute sind schon dabei. Und er ist Kind seiner Zeit. Er hat dieser Zeit Ausdruck verliehen. Ich habe sozusagen auf ihn eingeredet und gesagt, es hat keinen Sinn, jetzt nur sich in die Depression zu begeben. Aber da war nicht mehr viel zu holen bei ihm. Er war einfach verzweifelt und ich glaube, er war es eher allein am Ende. Aber bei nüchterner Betrachtung ist dieses Werk eigentlich heute nochmal wieder einen zweiten Blick gewährt. Und mehr kann man eigentlich zunächst mal nicht erreichen, finde ich. Wie man in 100 oder 200 Jahren über die Autoren urteilt, das können wir nicht erahnen. Aber dass wir allein jetzt hier sitzen, zeigt ja auch, abgesehen von dem Umstand, dass er jetzt 100. hätte, dass es noch irgendwas da ist, was uns interessiert.
Herr Köhlmeier, was bleibt von Johannes Mario Simmel?
Also wenn die Zeit vergessen wird, in der er geschrieben hat oder weit in den Hintergrund rückt, wenn sein Leben vergessen wird, in den Hintergrund rückt, wenn die teilweise bösen Kritiken vergessen werden und in den Hintergrund rückt und wenn nur noch das Werk da ist, dann zeigt sich's ja. Dann würde ich sagen 3 Dinge, nämlich das geheime Brot, es muss nicht immer Kaviar sein und Jimmy ging zum Regenbogen. Und die 3, glaube ich, werden in unterschiedlicher Bewertung, aber sie werden bleiben, diese 3 Bücher.
Frau Graf Grossmann, was meinen Sie? Sie haben ja die Biografie geschrieben. Was haben Sie überhaupt aus diesem Leben gelernt? Sie haben sich so intensiv mit Johannes Mario Simmel beschäftigt.
Ich habe vor allem daraus gelernt, dass man gerade mit 40, 50 Jahren Zeitabstand mit großem Gewinn nochmals gewisse Bücher lesen sollte, eigentlich nicht nur kann, dass man eben die neuere deutsche Geschichte und unsere Befindlichkeit auch besser versteht. Also ich sehe seine Romane als gewisse Schlüssel, um die Befindlichkeit der Menschen damals nach dem Krieg zu verstehen und gewisse Entwicklungen, die wir sie heute haben und wieder darunter leiden, vielleicht besser nachvollziehen zu können. Also da war er schon ein unbestechlicher Chronist, der auch heute noch standhalten kann, würde ich behaupten, mit den modernen Autoren. Und ein Aspekt, den wir jetzt vielleicht nur gestreift haben, war seine politische, sehr standfeste Haltung. Als ein Kind, das geprägt wurde natürlich durch den Nationalsozialismus, ist der Zeit seines Lebens wirklich, hat er seine Scheu vor der Öffentlichkeit immer wieder überwunden und hat Vorträge gehalten oder Reden, beispielsweise am Heldenplatz 1994 in Wien, wo er eben hingestanden ist und gesagt hat, das darf nicht wieder passieren. Und so gesehen, denke ich, brauchen wir mehr Semmels auch heute.
Wollen wir doch Johannes Mario Simmel zum Schluss noch einmal mit seiner Literatur zu Wort kommen lassen. Der Kaviar-Roman, haben wir ja auch mehrfach erwähnt, endet mit den wunderbaren Sätzen: Und so hebe ich denn mein Glas auf die menschliche Vernunft, möge sie uns hinausgeleiten aus dem Schattental der Furcht und hinein in ein Paradies voll Frieden und Fröhlichkeit. Beinahe hätte man jetzt gesagt Amen, aber ist das nicht ein herrlicher Satz?
Wirklich, ja, sehr warm.
Ein schöner, ein schöner Schlusssatz.
Mhm. Hurra, wir leben noch 100 Jahre Simmel. Das war das Thema in diesem SWR2-Forum und darüber haben diskutiert die Simmel-Biografin Claudia Graf-Grossmann, der österreichische Schriftsteller Michael Köhlmeier und der FAZ-Feuilletonist Hannes Hintermeier. Am Mikrofon war Carsten Otte. Vielen Dank.